der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und das soll es heute am Morgen gehen. Wir kommen ja eigentlich von Karfreitag her. Wir haben vorgestern die Predigt von Christoph gehört über Karfreitag. Jesus ist gestorben an Karfreitag. Er ist ans Kreuz genagelt worden. Und seine Freunde, die mit ihm 3 Jahre lang unterwegs waren, für sie ist eine Welt zusammengebrochen. Alles kaputt. 3 Jahre lang sind sie mit Jesus unterwegs gewesen und haben sich gefreut und haben gedacht, wow, Jesus, das ist der Messias, das ist der Erlöser, der wird uns befreien von den Römern. Aber dann kommt es so weit, dass Jesus stirbt und sie stehen da und ihre ganze Hoffnung ist zerbrochen. Wir lesen, wie seine Jünger, seine Freunde sich versammelt haben. Und ich kann mir vorstellen, was das für eine Stimmung muss gewesen sein. Wenn von uns jemand Liebes geht, dann sind wir auch nicht fröhlich, sondern traurig. Das ist etwas Schlimmes, jemanden zu verlieren, jemanden loszulassen. Und für sie ist Jesus aber noch mehr gewesen, wie einfach ein lieber Bekannter, ein lieber Verwandter. Für sie ist es die Hoffnung gewesen, die komplett zerbrochen ist. Und so lesen wir in alle Evangelien, und ich will immer wieder hineinschauen ins Matthäus-Evangelium, wie Jesus vom Kreuz abgenommen wird, wo er gestorben ist. Der Josef von Arimathea, der ist hingegangen zum Pilatus und hat gesagt, ich will den Leichnam begraben, gibst du mir, gibst ihn frei. Eigentlich ist das nicht üblich gewesen. Aber er hat Genehmigung bekommen. Er hat ein Felsengrab gehabt, wo er Jesus angelegt hat. Und es wird uns berichtet, wie 2 Frauen, 2 Marias, auch dabei gewesen sind. Das eine ist Maria Magdalena. Sie ist, wird uns berichtet, von 7 Dämonen besessen gewesen und Jesus hat sie befreit. Und das andere ist Maria, die Mutter von Jakobus gewesen. Die beiden haben das miterlebt, wie Jesus in das Grab gebracht wird und wie der Josef, wahrscheinlich nicht allein, sondern mit anderen, weil der Stein ist mega schwer gewesen, wie sie den Stein vor das Grab gerollt haben. Die Frauen haben das gesehen und erlebt. Und da kommt eine interessante Stelle im Bericht. Da wird uns berichtet, wie Soldaten hingehen und sagen, du, Pilatus, die Juden, also für sie sind es Juden gewesen, die Jesus-Nachfolger, wir haben gehört, dass der Jesus gesagt hat, nach 3 Tagen wird er wieder auferstehen. Das darf nicht passieren, dass die irgendwie den Leichnam klauen. Wir müssen aufpassen, du am besten Soldaten richtig hinstellen und das Grab bewachen. Mindestens 3 Tage. Nachher ist es nicht mehr so wichtig. Aber in diesen 3 Tagen darf nichts passieren. Die dürfen den Leichnam nicht stellen. Und so hat er das genehmigt, was auch außergewöhnlich war, dass man ein Grab von einem Toten bewacht. Aber da sieht man schon, was da für eine Angst rum war. Was passiert da jetzt? Und sie haben das Grab sind organisiert mit Wachen, Tagwachen, Nachtwachen, damit sie ja nicht einschlafen. Und die Freunde von Jesus, die sind versammelt gewesen, völlig in der Trauer. Die haben sich nicht mehr daran erinnert, wie die Soldaten, dass Jesus gesagt hat, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Sie sind verharrt gewesen in ihrer Trauer, in ihrem Blick. Und dann wird uns berichtet, wie am Ostermorgen die 2 Frauen, die dabei gewesen sind, wo sie den Leichnam ins Grab geleitet haben, wo die 2 Frauen, die 2 Marias, wieder zum Grab gehen, und der Leichnam von Jesus wendet mit Öl salben, mit wohlschmückendem Öl. Und dann kommen die zu dem Grab. In der Zwischenzeit gibt es wie ein Erdbeben. Die Soldaten sind verschrocken. Was passiert da? Sie sehen ein helles Licht und fallen am Boden und bekommen gar nicht mit, über was eigentlich passiert. Und die Frauen kommen zum Grab und der Stein ist nicht mehr davor. Hilfe, was passiert? Was ist da los? Sie sind eigentlich noch völlig in ihrer Trauer. Und dann kommen sie in das Grab und das Grab ist leer. Nur noch die Lehntücher, wo Jesus eingewickelt war, die sind da. Und ein Engel sagt zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Zuerst verstehen sie es nicht richtig. Jesus begegnet ihnen und dann wird uns berichtet, wie Jesus einem nach dem anderen dann begegnet. Und Petrus und Johannes, die haben es auch überprüft. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, und wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, wenn das alles nicht passiert ist, wie die Bibel uns das berichtet. Wir haben gehört, wie die Soldaten, die das Grab bewacht haben, richtig entsetzt waren. Und ich werde euch Verse aus Matthäus 28 vorlesen. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, also die haben gerade das leere Grab gesehen, sie rennen zu den Jüngern und werden ihnen berichten davon, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft, die sind inzwischen wieder wach geworden, haben gemerkt, was da passiert ist, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung. Sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten Folgendes mit ihnen ab. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hättet den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Weil sie eingeschlafen, gespielt haben, sie wären eingeschlafen. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde diese Geschichte in Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis zum heutigen Tag verbreitet. Das heißt, die haben sich ein Gerücht überlegt, wie könnte man das jetzt erklären? Und sie sind eigentlich auf eine geniale Idee gekommen. Sagen einfach, ihr seid eingeschlafen und der Leichnam ist gestohlen worden. Weil sie sich es einfach nicht haben können erklären. Jesus darf nicht auferstanden sein. Das haben sie mit aller Macht versucht zu bekämpfen. Wenn nämlich die Christen nicht recht haben mit dieser Auferstehung, die sie erzählen oder die sie erlebt haben, dann wird es später auch kein Gericht geben. Dann wird all das, was er gesagt hat, was er berichtet hat, wird dann alles für nichts sein. Und dann kann ich bequem so weiterleben, wie ich das bisher auch getan habe. Das ist ja viel bequemer. Ich muss mir dann keine Gedanken machen. Und es hat schon dort mal, und das, was ich euch lese, das ist etwa 20, 30 Jahre nach einer aufgeschrieben worden. Schon 20 bis 30 Jahre nach der Auferstehung hat es Leute gegeben, unter den Juden, die behauptet haben, eine Auferstehung von den Toten gibt es gar nicht. Der Paulus schreibt das in einem von seinen Briefen im 1. Korinther. Das ist noch vor der Evangelie geschrieben worden. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Also es hat tatsächlich Leute gegeben, die gesagt haben, das ist nicht möglich. Das gibt's nicht. Und das haben wir bis heute. Das haben wir bis heute, dass wir viele Menschen haben, die sagen, nicht möglich, nicht realistisch. Wir versuchen, uns eine andere Geschichte auszudenken, aber so kann es nicht stattgefunden haben. Jetzt überlegen wir mal ganz kurz, wenn Jesus wirklich nicht auferstanden ist. Was hätte das für Konsequenzen? Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann muss ich euch sagen, dann fühle ich mich da vorne wie ein Klon. Dann kann ich irgendein Theater da vorne machen, aber meine Worte haben nicht wirklich Inhalt, haben nicht wirklich Sinn. Ich müsste eigentlich meine Berufung an den Nagel hängen. Es würde nichts bringen. Wir könnten die Gemeinde zumachen. Ihr müsstet nicht mehr jeden Sonntag am Morgen aufstehen. Ihr könntet ausschlafen. Eigentlich hätte das alles keinen Sinn, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre. Jesus wäre tot, irgendwo in einem Grab verrottet. Und viele Menschen von seiner Zeit wären einfach einem Irrtum erlegen. Es hätte also alles nicht wirklich Sinn. Schau, das Spannende ist, wenn ich mit Kollegen rede, Gott sei Dank nicht bei uns in der Kirche, sondern zum Teil außerhalb. Mit Leuten, die nicht in FEGs arbeiten, sondern in anderen Kirchen. Wenn ich mit Pastoren, mit Pfarrern rede, dann merkt man manchmal, dass man sehr ähnlich redet, aber gar nicht den gleichen Inhalt meint. Mir ist schon mal vorgekommen, dass ich mit einem Pfarrer geredet habe und er gesagt hat, ja, Jesus ist auferstanden. Und ich habe gedacht, wow, yeah! Huh, Halleluja! Und dann sagt er, ja, er ist in uns. Alle auferstanden. Nein, leibhaftig, das ist alles Schwachsinn. Das ist nicht so passiert. Er ist in uns, in jedem, der an ihn glaubt, ist er wieder neu auferstanden und er steht immer wieder auf, wenn jemand daran glaubt. Dann habe ich gemerkt, ich rede ja gar nicht vom Gleichen. Auch wenn der sagt, Jesus ist auferstanden. Ich meine, er ist leibhaftig auferstanden. Das ist tatsächlich passiert. Er ist nicht irgendwo verrottet, irgendwo geklaut worden, sondern er ist leibhaftig auferstanden. Das ist das, was die Bibel mir berichtet. Und was ich glaube. Im Jahr 2007 hat sie in der Grobzeitung vom Pfarrer Hans-Rudolf Stadelmann, der hat in Bern, ist der Pfarrer gewesen, hat's einen Artikel gegeben, wo er unter anderem geschrieben hat, die Auferstehung war sicher kein Ereignis, das man hätte fotografieren können. Das heißt, er meint, mit dem Foto hätte man das leere Grab nicht sehen können. Mit dem Foto hätte man den Auferstandenen nicht können. Das ist gar nicht wirklich passiert. Er sagt weiter, die Jünger wurden von einem mystischen Erlebnis ergriffen, das ihnen klar machte, Jesus ist nicht tot. Er lebt weiter im Geist und damit in uns allen. Und ich bin verschrocken, wie weit verbreitet so ein Gedankengut ist. Und wenn ich da stehe und das lese, muss ich sagen, und das soll alles sein? Das kann so nicht sein. Ich werde nachher in der Predigt dann noch darauf zurückkommen, auf das. Aber ich werde euch vorher noch mal mehr aus dem 1. Korintherbrief von Paulus vorlesen. Denn da begegnet er den Christen in Korinth und sagt ihnen, in Kapitel 15, Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, also das Evangelium, die gute Nachricht, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, und jetzt bringt das, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Und jetzt zählt er auf. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und nach 3 Tagen danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Danach zeigte er sich Jakobus und dann allen Aposteln. Als letztem von allen hat er sich auch mir, dem Paulus, gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt. So wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich, aber, wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das, erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Im Übrigen ist die Botschaft, die wir verkünden, ob nun ich oder die anderen Aposteln, immer dieselbe, und diese Botschaft ist es auch, die ihr im Glauben angenommen habt. Grundsätzlich hätte der Paulus ganz viel im 1. Korintherbrief so an Grundsätzlichem geschrieben gehabt und weitergegeben gehabt. Und Paulus ließ viel dran, den Korinther aufzuzeigen, dass es nicht einfach unterschiedliche Auffassungen kann geben, wie es in anderen Themen kann geben. Wir haben letztes Jahr etwa um die Zeit über das Thema Frau in Lehr und Leitung geredet, wo wir festgestellt haben, da kann es ganz unterschiedliche Auffassungen geben. Da müssen wir schauen, wie verstehen wir das? In welcher Situation hat das hineingeschrieben? Aber bei dem hier, das sind Grundlagen. Da kann man nicht darüber diskutieren. Das ist wirklich so passiert. Und entweder du glaubst und nimmst an, oder du glaubst nicht und nimmst nicht an. Das sind Lehrpunkte, die er bringt, wo man nicht darüber diskutieren kann. Ja, es könnte ja allenfalls doch ein bisschen anders gewesen sein. Da steht nämlich das ganze Evangelium als solches auf dem Spiel, das Fundament von unserem Glauben. Wie wenn Jesus da nicht tatsächlich auferstanden ist, da können wir wirklich dicht machen. Dann bringt es das nicht, dass wir, dann würden wir gemein spielen, aber nicht gemein sein. Ich will nur etwas erwähnen. Wir sagen immer, Jesus ist auferstanden. Und im Grundsatz stimmt das auch und doch nicht ganz. Denn wenn wir das Wort im Griechischen anschauen, dann ist dort eine passive Form gewählt. Wenn ich sage, Jesus ist auferstanden, dann tönt das in meine Ohren so, ja, Jesus, der ist ja gar nicht wirklich Mensch gewesen, er ist ja Gott gewesen. Er hat selber so viel gemacht, dass er auferstanden ist. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, wird eigentlich immer davon geredet, von einer passiven Form. Gott, der Vater, ist der Aktive. Denn es steht, Jesus ist auferweckt worden. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich sage trotzdem, Jesus ist auferstanden, weil ich weiß, was damit gemeint ist. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht denke, Jesus hat es von sich aus gemacht, sondern Gott, der Vater, hat ihn auferweckt. Das heisst, Jesus ist gestorben für uns, für unsere Sünden, und der Vater hat es angenommen. Er hat die Tat angenommen, das ist wie ein Siegel, das er hat, und hat ihn auferweckt. Er hat das angenommen, was er tun hat. Jesus ist tatsächlich tot gewesen. Es gibt aber auch diejenigen, die dann sagen, ja, er ist ja Gott gewesen, und dann hat man gedacht, er sei tot, und dann ist er vielleicht nur so halb tot gewesen und dann ist er aus dem Grab wieder auferstanden. Nein, er ist tatsächlich tot gewesen. 3 Tage lang. Nicht mehr geschnauft. Wahrscheinlich hat der alte Leib sogar angefangen schon schmücken. Darum sind die Frauen ja zum Grab, um die wohlriechende Öl ihn einzusalben, damit es nicht so schmückt. Er ist tatsächlich da gewesen und Gott, der Vater, hat wie eine Beglaubigung gegeben und das Siegel aufgedruckt und gesagt, das, was du gemacht hast, das nehme ich an. Der Sühnetod, der steht für alle Menschen. Ich nehme es an. Und er hat ihn auferweckt. Das, was am Kreuz für die Menschen passiert ist, das gilt, das zählt. Ich stelle mich dazu als Gottvater. Und jetzt werde ich euch ein paar Punkte geben, warum wir wirklich wissen können, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Also mal ehrlich, keiner von uns war dort mal dabei gewesen. Oder? Also ich bin nicht dabei gewesen, auch wenn ich alt aussehe. Wir sind alle nicht dabei gewesen, aber wir können Zeichen sehen, warum er tatsächlich, warum es die leibhaftige Auferweckung, Auferstehung gegeben hat. Das Erste ist, das Interessante, wenn wir die ganze Bericht lesen, und es in verschiedenen Evangelien berichtet, und eben im Brief von den Korinther auch, es gibt, wenn das Ganze erfunden wäre, wenn das eine Geschichte wäre, wo sie sich ausgedacht haben, dann müsste man sagen, sehr schlecht gemacht. Ganz schlecht. Ihr Jünger, die das aufgeschrieben haben, da müsst ihr von jedem Autor lernen. Denn ihr habt gewisse Sachen habt ihr nicht erzählt. Ihr habt es einfach weggelassen. Ihr habt es nicht ausgeschmückt. Was ist denn passiert in diesen 3 Tagen? Wie genau ist denn die Auferweckung passiert? Also wenn man jetzt einen Roman würde lesen oder einen Krimi, da gäbe es wahrscheinlich ein extra Kapitel, wo dann das ausgeschlachtet wird und gezeigt wird, wie ist das passiert. Aber wir sehen in diesem ganzen Bericht keine fantasievolle Ausschmückungen. Sie erzählen rein das, was sie erlebt haben, was sie können wissen, was ihnen vor Augen gewesen ist. Also der Tatbestand von fantasiereiche Ausschmückungen fehlt. Das haben wir nicht. Nur was sie gesehen haben, das haben sie berichtet. Und die Schreiber von diesen Berichten, die haben mit dieser Lücke offensichtlich gut können leben. Dass es da etwas gibt, wo sie nicht miterlebt haben, wo sie nicht gewusst haben, sie haben es auch so stehen lassen. Der zweite Punkt, das Grab ist am 3. Tag leer gewesen. Es ist so, dass dort mal, wenn jemand gekreuzigt worden ist, ist er eigentlich hängen gelassen worden. Dann sind Vögel irgendwann gekommen und haben von dem, sagt man dem auch Aas, wenn das nicht das Tier ist, weiß ich gar nicht. Nein. Leichner, ja, der Verwesung, die haben einfach das Fleisch rausgepickt und haben sich ernährt dran. Da sind Vögel gekommen und haben sich davon ernährt. Jesus hat die Verwesung nicht sollen sehen. Und wir lesen das auch in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 13. Dass er ihn von den Toten auferweckt und damit für immer der Verwesung entrissen hat, hat er mit folgenden Worten angekündigt. Und jetzt kommt etwas aus dem Alten Testament. Ich werde euch die heiligen und unvergänglichen Gaben schenken, die ich David versprochen habe. Deshalb heißt es auch an einer anderen Stelle, du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Das heißt, es ist schon vorhergesagt, dass der Leichnam von Jesus nicht verwest wird, nicht von den Vögeln gefressen wird, sondern dass er im Prinzip in ein Grab kommt. In allen Evangelien wird genau gleich berichtet, dass das Grab leer gewesen ist. Und es haben jeweils 3 Gruppen haben die Auferstehung miterlebt, sind Zeugen von dieser Auferstehung. Das sind zum einen die Soldaten, die wir gehört haben. Die Soldaten haben gesehen, das Grab ist leer. Es sind die Frauen und es sind die Jünger, also seine engsten Freunde dort. Interessanterweise ist in der Antike völlig unbestritten, dass das Grab leer war. Da hat niemand daran gezweifelt. Nur die Frage, wie das leer geworden ist. Wir haben gelesen, dass die hohen Priester die Soldaten angestiftet haben, zum Lügen. Sie sollen sagen, der Leichnam sei gestohlen worden. Sie haben Geld dafür bekommen. Aber wenn man sich das jetzt überlegen würde, der Leichnam ist tatsächlich gestohlen worden, dann müsst ihr mal schnell überlegen, wie hättet ihr das gemacht? Wenn ihr den Stein wegrollt, dann braucht ihr einige kräftige Männer dazu und dann reingeht, was würdet ihr machen? Ihr würdet den Leichnam stellen. Ihr würdet ihn sicher nicht zuerst auspacken und die Leintücher schön anlegen und den verwesten Körper so in die Hand nehmen und stellen. Was macht das für einen Sinn? Dass man die Leintücher, die so einen Schutz geben, dass man die übrig lässt und nur den Leichnam mitnimmt. Was soll das Ganze? Das Grab war also leer gewesen. Aber das beweist die Auferstehung, die Auferweckung noch nicht. Jetzt zum dritten Punkt. Das Ganze ist nicht eine Legende, sondern ein Erlebnisbericht, den wir da lesen. Eine Legende, wie entsteht eine Legende? Eine Legende entsteht so, dass sie von einer Generation zur nächsten weiterverzählt wird und dass sie sich immer ein bisschen verändert. So Legenden haben das so an sich. Wir sehen, dass es ein Erlebnisbericht ist, weil das innerhalb von wenigen Jahren so aufgeschrieben worden ist. Es sind noch nicht viele Jahre vergangen, wo das passiert ist. Und nicht irgendjemand im 14. Jahrhundert hat erst angefangen, das aufzuschreiben. Nein, das ist schon ein paar Jahre später so aufgeschrieben worden. Und die Jünger, die das geschrieben haben, die haben sich selber als Ungläubige dargestellt. Wenn das eine erfundene Geschichte wäre, müsste man sagen, hey, wer tut so sich selber negativ ins Rampenlicht stellen? Würde man eigentlich nicht machen. Da versucht man als Held rauszukommen. Aber sie haben ganz klar den Erlebnisbericht so weitergegeben, hey, wir haben selber nicht geglaubt. Wir sind da gestanden, haben es nicht können fassen. Wenn jemand eine Geschichte erfinden würde, würde er sich selber nicht so schlecht darstellen. Das vierte, warum wir sehen können, dass die Auferstehung wirklich passiert ist, er ist Zeugen leibhaftig erschienen. Er ist ihnen begegnet. Wir lesen das in der Apostelgeschichte, wir lesen das in allen vier Evangelien. Und dann ist interessant, dass überall einstimmig davon geredet wird, dass Frauen die ersten Zeugen sind von dieser Auferstehung. Wenn man zu damaliger Zeit hätte etwas erfinden wollen, dann hätte man sicher nicht als erstes Frauen erwähnt, die das erkannt haben. Weil Frauen damals sind unglaubwürdig gewesen. Vor Gericht wären sie nie und nimmer als Zeugen akzeptiert worden. Frauen hätte man nicht geglaubt. Von der damaligen Gesellschaft. Aber in allen Berichten, die wir haben, ist übereinstimmend, dass Frauen ihn zum ersten Mal gesehen haben. Wenn man das Ganze erfinden würde, würde man sagen, hey, noch schlechter geht es nicht, oder? Wenn ihr euch unglaubwürdig hinstellen. Das macht man doch nicht. Aber wir sehen, es ist ein Erlebnisbericht. Sie haben wirklich erzählt, wie sie es erlebt haben, was passiert ist. Keiner würde eine Legende so verbreiten. Was würde das für einen Sinn machen, Frauen als Zeugen für ein wirklich passiertes Ereignis hinzustellen? Wenn man versucht, dass das wirklich Realität war und man erfindet das. Wir werden wieder in den Korintherbrief hineingehen. Da habe ich euch vorher einige Vers vorgelesen. Und da wird euch berichtet von verschiedensten Leuten, die ihm begegnet sind. Unter anderem wird berichtet von Petrus. Es wird von den 12 Jüngern erzählt. Und von mehr als 500 Geschwistern auf einmal. 500 von seinen Jüngern, die zusammen waren, und dann wird vom Jakobus berichtet, von allen anderen Aposteln und zuletzt sagt der Paulus, und Jesus ist sogar mir begegnet. Nicht gleichzeitig mit den anderen, sondern er ist ja Jahre später zum Glauben gekommen, aber Jesus ist ihm begegnet. Er hat ihn erlebt. Und jetzt müssen wir wissen, eben, wie ich vorher gesagt habe, der erste Korintherbrief, der ist geschrieben worden vor der Evangelien. Bevor die Evangelien geschrieben worden sind, hätte Paulus den Brief an die Korinther schon geschrieben. Und das ist so etwa ca. 25 Jahre nach der Auferstehung. 25 Jahre nachdem die Auferstehung, Auferweckung passiert ist, hat er den Brief geschrieben und hat geschrieben, hey, da gibt es ein paar Leute, die haben das erlebt. Und dann schreibt er sogar noch, ein paar wenige sind verstorben, aber die meisten leben noch. Das heisst, was müssen wir machen? Geht einfach hin und fragt sie. Wenn heutzutage meine Neffen kommen und sagen, du, also das mit der DDR und mit dem Mauerfall, das habt ihr euch schön ausgedacht, oder? Hey, eine krasse Geschichte. Was hat euch da, was hat da aufgeschrieben werden, was hat da, und ich sage, hey, gang hin. Es gibt noch viele Leute, die das erlebt haben. Die können dir eins zu eins erzählen, wie das war. Ist. Und wisst ihr was? Das ist länger als 25 Jahre her. Schon 29, wenn ich richtig rechne. Das ist 29 Jahre her. Und wenn ich sogar hier in der Runde würde fragen, was wissen wir noch darüber, kämen ganz viele Geschichten zusammen, wo plötzlich ein Bild kennen, wo man merkt, oh ja, so ist es damals mal gewesen. Das heisst, wir haben Leute darunter, die das wirklich berichten können. Und das stimmt mit anderen Aussagen über ihn. Das Interessante ist ja, wenn man da sieht, es sind Zeugen gewesen, 500 Leute, die ihr könnt befragen. Gut, ein paar wenige sind gestorben, aber die meisten leben noch. 500. Wahrscheinlich noch ohne Frau, also vielleicht sind es noch mehr. Genau, ja, richtig. Das Spannende ist, wenn irgendetwas passiert, zum Beispiel ein Autounfall. Drei Leute haben es beobachtet und die Polizei kommt. Und befragt die Zeugen. Dann ist manchmal interessant, wie viele von diesen drei genau die gleiche Geschichte erzählen. Und wenn man etwas erfindet, wie zum Beispiel bei einem Banküberfall, und Leute versuchen sich gegenseitig Alibis zu geben, und die Polizei befragt die, es ist vielleicht nur mit zwei und drei Leuten möglich, sich einigermaßen genau abzustimmen, was für eine Geschichte man sich ausdenkt. Aber jetzt stell dir mal vor, 500 und dann noch Frauen dazu. Die müssen sich ja mega gut abgestimmt haben, oder? Wenn die in den Details, was sie da berichten, so übereinstimmen und sagen, hey, das ist tatsächlich passiert, muss man sagen, das ist ja eigentlich schon fast ein grösseres Wunder, oder? Wenn die sich alle so haargenau können abstimmen in dieser kurzen Zeit, wo sie da zur Verfügung hatten. Und dass dann niemand ausstört, und vielleicht dann doch irgendwie noch anders berichtet. Das Fünfte, warum wir sehen können, dass die Auferstehung wirklich passiert ist. Und zwar ist das die Veränderung in diesen einzelnen Lebensgeschichten, in diesen einzelnen Leben der Jünger. Ostern hat Menschen verändert. Schaut, allein das Wissen über ein leeres Grab hat zum Beispiel die Emmaus-Jünger, von denen uns berichtet wird, hat die nicht verändert. Es sind zwei Männer gsi auf dem Weg von Emmaus. Die haben miterlebt, dass Jesus gekreuzigt ist. Die haben miterlebt, dass der Leichnam verschwunden ist. Die gehen auf dem Weg nach Emmaus. Und sie begreifen es nicht. Sie verstehen, die Tatsache allein hat sie nicht verändert. Dass da irgendwie ein Leichnam soll verschwunden sein. Wir sehen die Veränderung bei den Frauen, die die Geschichte erlebt haben. Überhaupt bei Frauen in der Bibel, was nachher passiert ist. Und die Jünger haben sich sogar für die Auferstehungsbotschaft kreuzigen lassen. Jetzt musst du ehrlich gestehen, wenn du dir etwas ausdenkst. Spätestens in dem Moment, wo es dir als Lebige geht, sagst du, stopp, stopp, alles ein Witz gewesen. Ich gebe es zu. Ich kann mich hinreisen lassen, eine Geschichte zu erzählen. Tut mir leid. Die haben ihr Leben gelassen und haben sich töten lassen für die Auferstehungsbotschaft. Weil es für sie klar war, wir haben das erlebt. Wir haben Jesus gesehen, wir haben ihn erlebt. Er ist auferstanden. Und sie haben, das ist eine weitere Veränderung, sie haben wichtige Traditionen, die sie gelebt haben, haben sie plötzlich über Bord gerührt. Sie haben zum Beispiel dann nicht mehr im Tempel geopfert. Das ist eines von den Traditionen, die sie bisher eigentlich als Juden gemacht haben, wo sie nicht mehr, die ganze Botschaft, alles, was passiert ist, hat sie verändert. Und dann aber auch interessant, sie sind mutig geworden. Nach Pfingsten, wo der Heilige Geist gekommen ist, wird euch berichtet, wie sie alle mutig sind und redet und dafür einstehen. Das haben viele von denen sind ganz einfache Leute gewesen. Das haben die nicht von sich aus gemacht oder von sich aus können. Der Heilige Geist ist auf sie gekommen und hat sie befähigt, hat sie ermutigt, dass sie in seinem Auftrag könnt erzählen davon, dass sie in seinem Auftrag könnt Menschen befreien, könnt heilen, gesund machen. Eine ausdenkte Geschichte könnte nie so wirkungsvoll sein und das Leben von so vielen Menschen komplett auf den Kopf stellen. Sie sind nicht mehr die gleichen, wie sie es vorher waren. Wenn das alles ausdenkt wäre, dann wäre das ein riesengroßes Wunder. Aber da muss ein grossartiges, eindrucksvolles Erlebnis dahinter stehen, dass die Veränderung so bei ihnen praktisch geworden ist. Ein jüdischer Neutestamentler hätte mal gesagt, wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschaft sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug. Das heißt, wenn sie sich etwas eingebildet haben, sich etwas vorgestellt haben, das nur in ihrem Geist erlebt haben, oder eine Geschichte erfunden haben, und er sagt, ohne ein durchschlagendes Glaubenserlebnis. Also wenn sie das nicht gehabt hätte, das Glaubenserlebnis, so wäre das im Grunde ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Und ich würde manchmal gern Pfarrer, wo sagen, ja, Jesus ist schon, nein, leibhaftig nicht, aber in uns, würde ich manchmal sagen, hey, du hast einen größeren Glauben als ich. Das ist ein riesen Wunder, wenn du das wirklich glaubst, dass so viele Leute das Leben sich von denen so verändert hat. Und in 1. Korinther 15, Vers 20, da lesen wir dann, doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Das heißt, Christus ist der Erste, der auferweckt worden ist. Und wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du wissen, dass du eines Tages auch auferweckt wirst, dass du die Auferstehung vor allen Heiligen darfst miterleben Und Jesus, er ist auferstanden, wird dann nochmal ganz klar betont. Leibhaftig auferstanden. Bevor ich zum letzten Punkt komme, will ich euch herausfordern, dass wir das Lied, das hoffentlich vielen bekannt ist, kurz ansingen. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Wer es kennt, singt es mal mit. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Genau, und ihr merkt, da ist auch so eine Steigerung drin. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig, Halleluja. Und das ist wie so die Auferstehung, die drin ist. Und das werden wir jetzt im Kanon singen, bevor ich zum letzten Punkt komme. Und zwar machen wir so, dass das die erste Gruppe ist und wir teilen da, machen die vordere Hälfte, die zweite Gruppe und hinter die dritte. Einmal miteinander und dann gebe ich euch den Einsatz. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Der Herr ist auferstanden, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja, Halleluja. Wow, das tönt gut mit euch. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Das ist wirklich passiert. Und jetzt zum letzten Punkt. Was heißt das eigentlich für mich? Schaut, Kreuzigung und Auferstehung ist nicht ein Privatvergnügen zwischen Gott Vater und Gott Sohn gewesen. Es hat nicht einfach zwischen ihnen etwas gebracht, sondern Jesus hat sich kreuzigen lassen, ist auferweckt worden und das hat mit mir zu tun. Was hat das für Auswirkungen im Alltag? Ich darf sicher wissen, Jesus hat für meine Schuld am Kreuz gezahlt und es ist vom Vater angenommen worden. Das Opfer ist angenommen. Ich kann unkinderte Beziehung zu Gott haben. Das ist Gewissheit von unserem Glauben. Und ich darf wissen, so wie der Vater den Sohn auferweckt hat, so wird er auch mich eines Tages auferwecken. Ich darf die Auferstehung miterleben. Das ist Heilsgewissheit. Gewissheit, dass ich bei Gott darf sein. Und ich darf die Auferstehungskraft im Alltag erleben. Und das wird uns im Epheserbrief, lesen das einmal durch im ersten Kapitel. Die gleiche Kraft, wo bei der Auferstehung wirksam geworden ist, wo Jesus auferweckt hat, die dürfen wir erleben. Der Geist hat er uns gegeben und die Kraft von Gott ist da, wenn du am Arbeitsplatz bist, wenn in deiner Familie bist, in deinem Alltag, in der Dienst, in der Gemeinde, wenn ich mit oder für andere bete. Wir leben manchmal so, wie wenn die Jünger Karfreitag erlebt haben. Wissen wir noch am Anfang? Traurig, eingeschränkt. Manchmal merkt man Christen so wenig an, dass es Ostern gibt. Dass Jesus auferstanden ist. Halleluja! Wir haben gerade so fröhlich gesungen. Das ist gewaltig, wenn ich mir im Alltag bewusst bin, die Kraft von der Auferstehung, die ist in meinem Alltag wirksam. Er mit seinem Geist ist bei mir. Ich muss nicht gelähmt sein wie die Jünger nach Karfreitag, eingeschüchtert. Die Realität von der Auferstehung darf Auswirkungen haben in meinem Leben. Und schaut, als der Paulus dann in Athen steht, einige Jahre später, in Apostelgeschichte 17, wird uns das berichtet, da erzählt er genau auch wieder da davon. Und dann heisst es, da gibt es drei verschiedene Zuhörer. Die eine, die gespottet haben, die ausgelacht haben, die sagen, erzähl es anderen. Glauben wir nicht. Es hat zweite gegeben, die gesagt haben, ja, klingt spannend. Aber lasst uns vielleicht anders mal drüber reden. Die haben es auf die lange Bank geschoben und gesagt, ja, irgendwann werde ich mich mal damit befassen. Und es hat eine dritte Gruppe gegeben. Zuhörer, die verstanden haben, was Jesus für sie tun hat und Jesus im Glauben angenommen haben. Und gesagt haben, ja, er hat es für mich gemacht. Ich nehme es im Glauben an. Das von diesen drei Zuhörern musst du dir vielleicht bewusst sein, zu welcher Gruppe gehörst du. Gehörst du zu denen, die darüber lachen, die sagen, erzähl es jemand anderem. Glaube ich nicht. Oder gehörst du zu denen, die sagen, ja, klingt ja alles ganz interessant, aber jetzt, ich fühle mich noch jung, bin noch nicht am Sterben. Kann mich irgendwann dann kurz vor dem Tod damit befassen? Und schaut, keiner weiß, wenn es den letzten Tag wird sein. Oder gehörst du zu den Dritten, die sagen, ja, ich nehme das im Glauben an. Jesus, danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und Gott, Vater, hat es angenommen. Halleluja! Ich darf eine enge Beziehung haben zu Gott. Ich darf den Alltag mit ihm verbringen. Und schau, das ist wirklich eine Freude. Und ich hoffe, dass man uns die Freude auch abgespürt im Alltag. Ich weiß, es gibt so viel, wo man uns abdrucken kann. Aber lasst uns immer wieder daran erinnern, es ist wirklich passiert. Und die Kraft ist heute in meinem Alltag auch wirksam. Eine letzte Bibelstelle aus 1. Petrus 1. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Amen. Wir dürfen jetzt ein weites Lied von unseren Blösern hören. Ich danke euch ganz herzlich. Und in dem Lied, wo sie uns vorspielen, da kommt das auch zum Ausdruck. Wir alle wollen fröhlich sein in dieser Osterzeit. Halleluja! Gelobt sei Jesus Christus. Er ist erstanden. Er ist am Kreuz gestorben. Ihm sagt Lob, Ehre und Preis. Er ist der Beste. Er hat sogar die Pforte von der Hölle zerstört und führt die seine, erlöst sie vom ewigen Tod. Und in die Freude nehmt ihr euch jetzt mit ihnen.